glaube, ja, man muss von einer solchen historischen Krise sprechen. Ich habe das bis vor einem Vierteljahr auch vorsichtig angedeutet und war mir nicht ganz sicher gewesen. Seit Anfang dieses Jahres bin ich mir ganz sicher. Das ist auch der Tenor der neuen Luna Park und meine Analyse, die ich da veröffentlicht habe. Und ich meine dies nicht, weil jetzt ein einzelner Faktor, die Tiefe des Sturzes des Bruttoinlandproduktes oder die Tiefe der Autokrise und so weiter so entscheidend wäre, sondern weil ich glaube, dass wir 6 Krisen in einer haben, die zusammen diese Weltwirtschaftskrise ausmachen. Wir haben eine Krise der Realwirtschaft, normale zyklische Produktionskrise. Wir haben zweitens eine Krise der 2 großen Schlüsselbranchen im weltweiten Kapitalismus, Auto- und IT-Branche. Wir haben drittens, darüber reden alle, aber ich sage es bewusst erst an dritter Stelle, eine Finanzkrise oder Finanzsektorkrise. Wir haben viertens, vielleicht noch wichtiger, eine Krise der imperialen Hegemonie, Klammer auf Dollarkrise. Wir haben sechstens eine Nord-Süd-Krise oder Hungerkrise. Wir haben siebtens eine Umwelt- und eine Klimakrise. Und ich möchte diese 6 Ebenen der weltweiten Krise mit euch durchgehen, um dann zu einer Bilanz zu kommen und zur Frage zu kommen, was man tun kann oder tun sollte. Erstens Krise der materiellen Produktion. Wenn man redet von der Finanzmarktkrise, dann kann man immer sagen, naja, da sind Regularien abgebaut worden, man hätte diese Burschen genauer kontrollieren müssen, da sind Sicherungen durchgebrannt, was die BITS, die Bank für internationale Zahlungsfähigkeit in Basel, machen wollte, hat sie nicht gemacht. Da sind Conduits oder Zweckgesellschaften in Dublin ausgesiedelt worden, also die Hypo Real Estate, ging ja noch die DEPFA, ihre Tochter, deutsche Pfandanstalt, die nach Dublin ausgelagert wurde, das ist das Problem und so weiter und so weiter und so weiter. Aber wenn man jetzt an die Spitze der Debatte stellt, die realwirtschaftliche Krise, und sagt, seit 250 Jahren gibt es ganz ordinäre zyklische Krisen des Kapitalismus. Alle 5 oder 10 Jahre finden die statt. Und da gab es gar nicht eine Ausnahme. Und dann kann keiner kommen und sagen, da musst du irgendwie Sicherungen einbauen. Das hast du durchgebracht, weil seit 250 Jahren gibt es zyklische Krisen, die ganz genau aufgemalt werden können. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber gut, da gab es eine Zeit in Westdeutschland, wo wir ja hier gerade sind, in der es nicht ganz so deutlich war, kann man selbst da sagen, dass zwischen 1948, Wirtschaftswunderzeit, und 1966, 67, erste westdeutsche Rezession, selbst da es Aufschwungphasen gab mit 8, 9, 10% Bruttoinlandproduktwachstum und Abschwungphasen gab, 52 und 58 und 62, wo das Wachstum bei 3, 4% lag, also der Spannweite war auch da. Dann im Jahr 66, erstmal Mal wieder 0,7% minus das Bruttoinlandprodukt. Dann im Jahr 74, 75 internationale Rezession, die alle westlichen Länder erfasst hat. Im Jahr 80, 82 nächste internationale Rezession. Jahr 90, 91 nächste internationale Rezession. Jahr 2000, 2001 nächste internationale Rezession. Wobei da seit Mitte der 70er Jahren diese Krisen auch im Minusbereich gelegen sind, in Deutschland seit 66, 67. Und man auch nicht mehr sagen kann, das gab gar keine Krisen mehr, der Kapitalismus kann irgendwie ohne Krisen auskommen. Und jede Art von Sachverständigenrat, die schreiben ein Gutachten wie Verstetigung des Konjunkturwachstums, ist völlig lächerlich, weil es eben seit 250, war schon sogar seit 300 Jahren, nie eine Verstetigung gab und immer dieses zyklische Auf und Ab der kapitalistischen Produktion gab, was man erklären kann, woran das liegt. Das ist eine Regel in der Länge auch, mal 5, mal 7, mal 10 Jahre, mit der Hauptanlage des fixen Kapitals, also Maschinen zu tun hat, die nach 10 Jahren moralisch verschlissen waren, also dann neue Maschinen da waren, auch wenn sie noch funktioniert haben, inzwischen durch die Computertechnologie zum Teil der Zyklen sich in der Gesamtlänge verkürzt haben. Was jetzt neu ist, in dieser zyklischen, wenn man jetzt 2001 als letzte Krise nimmt und darauf ungefähr 7 bis 8 Jahre addiert, kommen aufs Jahr 2008, 2009, wo eine normale zyklische Krise stattgefunden hätte. Also die Finanzmarktkrise hat vielleicht das vorgezogen, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Aber sie hätte ohnehin stattgefunden, hätte es eine Krise gegeben. In welcher anderen Ausformung, wenn es jetzt eben nicht Subprime-Crisis gegeben hätte, ist eine andere Frage. Die hätte aber durchaus ähnliche Ausmaße annehmen können. Was jetzt spannend ist in der neuen weltweiten zyklischen Krise, ist einmal, dass alle kapitalistischen Zentren erfasst werden und keines ausgenommen ist, also Nordamerika, Japan und Europa gleichzeitig in die Krise reingeraten und nicht man in einem Zentrum keine Krise hat und damit in der Krisensektoren Nordamerika und Europa zum Beispiel nach Japan exportieren kann, da alle gleichzeitig runterrasseln, gibt es keinen Ausweg. Sie werden sich gegenseitig sogar verstärken in der Krisendynamik. Interessant ist auch, dass zum ersten Mal auch große Schwellenländer, Russland extrem, inklusive Finanzmarktkrise, wahrscheinlich China auch, in eine richtige Krise reingeraten, also auf alle Fälle soziale Krise in China, wenn das Wachstum nur bei 4-5% liegen sollte, weil die Bevölkerung oder das Wachstum der Stadtbevölkerung viel größer ist und deswegen die soziale Problematik stark zunehmen wird, auch die Wanderarbeiterarbeitslosigkeit extrem zunehmen wird. Möglicherweise wird China sogar, darauf deutet einiges jetzt hin, auch sogar in den Minusbereich reingeraten. Wir haben weiter die Besonderheit, dass die Einbrüche in der Produktion, vorher wurde das gern in Bezug auf ZF in Friedrichshafen, in einer Größenordnung stattfinden, die es nur 33 gab in der Weltwirtschaft, also zweistelliger Prozentbereich. Die gesamte nordamerikanische Autoproduktion ist im letzten Vierteljahr des Jahres 2008 um 40% eingebrochen. Und zwar auch Toyota in den USA, auch Daimler und BMW in den USA, also der gesamte Schnitt von allen Chrysler, Ford, General Motors und die anderen dort produzierenden asiatischen, europäischen Autohersteller brachen 40% ein. In den ersten Monaten dieses Jahres hat sie das fortgesetzt. Das sind Wahnsinnszahlen. Das heißt auch, dass die Arbeitslosigkeit, ich habe ein paar Zahlen genannt, sprunghaft ansteigen wird und aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Jahr wieder 5 Millionen offiziell gezählte deutsche Arbeitslose in der Statistik stehen würden. Das wären real fast 6 Millionen, wenn man die Rechnungsweise von vor 5 Jahren nehmen würde und nicht die Manipulation, also rausrechnen würde, die inzwischen die verschiedenen Arbeitsminister gemacht haben, plus 4 bis 5 Millionen Hartz-IV-Empfänger, wobei sich beide Zahlen zum Teil überschneiden. Das heißt, Bilanz der ersten Ebene, wir erleben zum ersten Mal seit den 30er Jahren, dass das weltweite Bruttoinlandprodukt absolut rückgängig sein wird, die weltweite Industrie massiv insgesamt rückgängig sein wird und dadurch eine massive Steigerung der sozialen Sprengkraft, der Diskrepanz zwischen Arm und Reich und vor allem der Massenarbeitslosigkeit da sein werden. Zweite Ebene, Krise der Schlüsselindustrien. Es gibt im aktuellen Kapitalismus zwei große Schlüsselbranchen, eine alte, eine neue, die Autoindustrie und die IT-Branche. Die Autoindustrie ist eine sehr besondere Branche, weil das Auto sich extrem phasenverschoben im Kapitalismus durchgesetzt hat. Die Autoindustrie war in den USA bereits in den 90er, 20er Jahren die führende Industrie, ja, die Schlüsselbranche Nummer 1. Sie spielte sonst nirgendwo eine Rolle auf der Welt. Die Autoindustrie war in Westeuropa, speziell in Westdeutschland, ab dem Ende der 50er Jahre die Schlüsselindustrie Nummer 1 geworden. Die Autoindustrie wurde in den 60er, 70er Jahren in Japan die Schlüsselindustrie Nummer 1. Und die Autoindustrie wurde in Mitteleuropa und Osteuropa in den 90er Jahren und in China seit diesem Jahrzehnt die Schlüsselindustrie Nummer 1. Normalerweise tragen Schlüsselindustrien im Boom dazu bei, dass der Boom gesteigert wird und in der Krise dazu bei, dass die Krise abgemildert wird. Das heißt, die Wachstumsraten der Schlüsselindustrie sind normal größer als die der normalen industriellen Produktion. In Bezug auf diese alte Schlüsselbranche Auto war es allerdings seit den 70er Jahren so, dass da bereits in Krisenzeiten die Autoindustrie stärker in die Krise reinrasselte und damit die allgemeinen Krisentendenzen noch verschärft hat. Das war auch ähnlich 80-82, ähnlich 90-92, nicht so im Jahr 2000-2001 in der letzten internationalen Rezession. In dieser Krise wird es wieder so sein, die Autobranche, habe ich gerade genannt, wird weltweit um 20-30% zurückgehen in den Kernländer der Autoproduktion und im Absatz um 15-20%, auch wenn in China vielleicht noch der Autoabsatz weiter leicht wachsen wird. Insgesamt arbeiten in der weltweiten Autobranche 8 Millionen Menschen. Klingt viel, ist eigentlich nicht viel, zumal die Zahl immer gleich bleibt. Das heißt, obwohl der Output an Autos in den letzten 3 Jahrzehnten verdreifacht hat, arbeiteten auch vor 3 Jahrzehnten 8 Millionen für die Autoindustrie. Das heißt, die Autoindustrie ist die Branche des weltweiten Kapitalismus, die extrem automatisiert und roboterisiert arbeitet, das heißt mit riesigem Kapitaleinsätzen relativ wenig Beschäftigte zählt. Trotzdem ist zu erwarten, dass in dieser Krise von 8 Millionen 2 Millionen Menschen ihren Job verlieren werden. Die zweite Schlüsselbranche ist die IT-Branche, also Software, Büroausstattung und Hardware von Elektronik. Die IT-Branche zählt weltweit ungefähr 6 Millionen Menschen. Die IT-Branche ist die jüngste Industrie- und Schlüsselbranche im weltweiten Kapitalismus. Es gibt sie zur gleichen Zeit eigentlich, jetzt von USA, Silicon Valley, zu Europa, zu Japan, aber auch zu China, die absolut konkurrenzfähig in dem Bereich heute sind. Zur gleichen Zeit ungefähr Beginn ab Mitte der 70er Jahre in USA und Europa und ab 80er, 90er Jahre im Rest der industrialisierten Länder. Diese IT-Branche hat bisher nie eine Krise gehabt. Also auch in Krisenzeiten, 80er Jahre, 90er Jahre oder 2000, 2001, wuchs die IT-Branche noch oder stagnierte im schlimmsten Fall. In dieser Krise spricht alles dafür, darunter die Cebit-Messe in Hannover, darunter die Entwicklung von Microsoft, darunter die Entwicklung von Dell Computer oder von Lenovo und so weiter, dass zum ersten Mal auch die IT-Branche eindeutig absolut zurückgehen wird in dieser Krise, damit die allgemeinen Krisentendenzen mit verstärken oder jeweils nicht mehr abmildern wird. Dritte Ebene: Finanzmarktkrise oder Finanzsektorkrise. Ich habe schon gesagt, dass ich bewusst das an die dritte Stelle ersetze. Auch deswegen, weil ein gefährlicher Zungenschlag in einem Teil der linken Diskussionen über die jetzige weltweite Krise da ist. Ein Zungenschlag, der in die Richtung geht, das ist eine Finanzmarktkrise, das ist eine Krise der Spekulanten, der Heuschrecken, das ist eine Krise des angelsächsischen Kapitals, England, USA, die vor allem die Regulatorien abgebaut haben. Die Europäer wollten ja eigentlich gerne das Kapital regulieren, aber die bösen Angelsachsen haben das so gemacht. Bis hin dann eben zu Diskussionen über das raffende und schaffende Kapital. Also raffendes Kapital, Spekulantenkapital, Heuschreckenkapital und so weiter. Und schaffendes Kapital, der produktives Kapital, was die Nazis in den 30er Jahren und 32, 33 gesagt haben, um eben Stimmen der Bevölkerung zu kriegen. Es gibt gutes deutsches Kapital und böses jüdisches Kapital und so weiter. Ich sage, dass der Finanzmarktsektor und die Spekulation nicht was Besonderes ist, sondern absoluter integraler Bestandteil des Kapitalismus ist. Und das gilt A für die Person oder für die Akteure und B für die Funktion. Also Akteure meint, dass das, was ein Herr Madoff, der angeblich 50 Milliarden Dollar Betrug gemacht hat, real waren 17 Milliarden, aber lassen wir mal weg, oder was ein Herr Soros, der angeblich Oberspekulant ist, beides dummerweise auch noch Juden, das, was die verspekuliert haben, ist ein Nasenwasser, verglichen mit dem, was Siemens, was Daimler, was Porsche, was Deutsche Bank, also urarisches Kapital, spekulativ verbraten haben. Das heißt, wenn man die Zahlenrelation einigermaßen ansieht und dann auch überlegt, dass es richtig war zu sagen, Siemens ist eine Bank oder Spekulationsbank mit angeschlossener Werkzeug- oder Elektroabteilung. Ja? Das war so. Die haben primär Spekulationsgeschäfte gemacht und darüber Geld gemacht. Porsche hat im letzten Juli bis September mit dem DAX Jojo gespielt. Ja? Oder über die VW-Aktien aufgekauft, der DAX in einem Tag rauf, runter ging, rauf, runter. Die VW-Aktien mal bei 300, mal bei 1000 Euro lag. Dann bei Porsche 8 Milliarden Euro. Ja? 8 Milliarden Euro nur in 4 Wochen kassiert. Was anderes war Verlust sind. Rein spekulative Gelder gemacht und so weiter. Das heißt, von den Akteuren her ist ganz eindeutig, dass es Teil des sogenannten produktiven Kapitals war, weil dieses Kapital im produktiven Sektor keine Anlagemöglichkeit mehr sah zu den Profitbedingungen, die sie erwartet haben. Die Profitbedingungen für sie eben in dem spekulativen Sektor oder in dem Finanzmarktsektor weit günstiger waren. Also von Akteuren her gehört zusammen. Es gehört auch zusammen in Bezug auf die Funktion. Also die klassische Entwicklung im Kapitalismus seit 300 Jahren ist ja so, das leuchtet auch ein, dass die Steigerung der Produktion relativ unbegrenzt ist. Produktivkraftsteigerung und so weiter und so weiter. Extreme Outputsteigerung. Während gleichzeitig die kaufkräftige Nachfrage relativ zurückbleibt. Weil ein Teil der Produktionssteigerung basiert ja darauf zu sagen, Löhne senken, Sozialausgaben senken, reduzieren, Arbeiter mehr arbeiten lassen, längere Arbeitszeiten beim gleichen Lohn, kürzere Urlaubszeiten und so weiter. Dadurch aber hast du eine relativ zurückbleibende Massenkaufkraft, die Produkte, die sie produziert, die immer produktiver produziert werden, nicht kaufen kann. Eine Möglichkeit, diese Kluft, die ja immer wieder in Krisen eklatiert, zu überwinden, besteht eben genau darin, dass über Kreditfinanzierung eine künstliche Nachfrage geschaffen wird. Und besteht auch darin, dass Kapital, was ich im produktiven Sektor nicht mehr anlegen kann oder will, weil die Profitrate zu niedrig ist, die kaufkräftige Nachfrage nicht da ist. Sie flüchtet in andere Anlagensphären von Spekulation, Superspekulation, Derivate, Asset-Backed Securities, Credit Default Swaps und wie die alle Kunstprodukte dieser künstlichen Spekulation geheißen haben. Insofern kann man sagen, dass die Tatsache, dass es 2 Jahrzehnte lang die Kreditexpansion extrem war, 3-mal so schnell wie die normale Produktion des weltweiten Kapitalismus, und dass immer mehr Kapital in den spekulativen Sektor abgeflossen ist und da sich vergnügt hat im Casino-Kapital, letzten Endes eben zunächst dazu beigetragen hat, dass die letzten 2 Krisen nicht ganz so schlimm waren, 1992 und 2001, aber jetzt nicht alles zusammenkommt. Weil irgendwann diese Blasen natürlich nicht ewig weiter aufgeblasen werden konnten und jetzt eben diese Blasen zusammenplatzen, Kreditblasen platzen und eben die zyklische Krise und die anderen Krisenerscheinungen kommen dazu. Weil auch da natürlich innerhalb der weltweiten Struktur es auch so war, dass die bösen US-amerikanischen Konsumenten, ja, die sich super verschuldet haben, ist ja wahr, aber letzten Endes die Lokomotive dafür waren, dass der Weltkapitalismus eben 7 Jahre gelaufen ist, dass wir in Deutschland keine Massenkaufkraft hatten, aber die Exportquote von 30% auf 50% angestiegen ist. Ja? Heute waren 50% des deutschen Bruttoinlandproduktes gehen in den Export, unter anderem 10% davon nach USA. Heißt, die anderen sollen unsere Waren kaufen, weil bei uns die Leute klein gehalten werden und keine Nachfrage generieren, um diese Produkte zu kaufen. Es gibt jetzt eine neue Dimension im Rahmen dieser Finanzmarktkrise. Nouriel Roubini, ein Mensch, der inzwischen Professor ist und der vor 3 Jahren in Davos auf dem World Economic Forum diese Krise vorhergesagt hat, damals für einen Depp gehalten wurde von Paradiesvogel, den man auch mal vorgelassen hat, sowas zu sagen, aber alle haben ihn ausgelacht. Ah, muss ich doch mal sagen, was die USA betrifft. Die 4. Berliner Rede von Herrn Horst Köhler, der unter anderem gesagt hat, er hätte also damals als IWF-Chef im Jahr 2001 angefangen, Analysepotenzial beim IWF aufzubauen, er hätte diese Krise teilweise vorhergesehen, hätte nie geglaubt, dass es so weitergehen kann und so weiter, und dass es vor allem USA-Krise wäre und dass die soziale Marktwirtschaft eine Wertegemeinschaft wäre. Ich habe nachgeguckt, könnt aber auch mit Google machen, ganz einfach, was der 2001 gesagt hat. Das glatte Gegenteil. Der hat gesagt, die USA sind der dynamische Sektor der Weltwirtschaft. Ja. Europa muss das machen, was USA gemacht hat. Deregulieren. Ja. Der Sozialstaat muss abgebaut werden in Europa. Speziell in Deutschland. Ja. Also unglaublich gelogen das ist. Ja. Und alle Medien haben bestimmt tolle Berliner Rede. Endlich sagt der Staatsoberhaupt das, was gesagt werden muss. Das ist unglaublich. Wirklich absolut unglaublich, wenn man die Reden nebeneinander stellt. Zurück zu Nouriel Roubini. Roubini, der die Krise vorhergesehen hat und der inzwischen anerkannt ist, weil eben das eingetroffen ist, sagt, dass inzwischen die US-amerikanischen Banken zwar 1.000 Milliarden Dollar toxische, vergiftete Papiere abgeschrieben haben, also Wertpapiere, die nichts mehr wert sind, abgeschrieben haben, das ist 1 Billion, dass aber nach seiner Rechnung noch 3.600 Milliarden Dollar toxische Papiere nur in den USA liegen, die nichts wert sind, aber den Banken irgendwo ausgewiesen sind, dass aber das gesamte amerikanische Bankensystem nur 1.800 Milliarden Dollar Bilanzkapital hat. Und damit schreibt er, und das gleiche gilt für Europa, ähnliche Zahlen, dann schreibt er als Bilanz, damit ist praktisch das gesamte US-amerikanische Bankensystem insolvent. Vergleichbares dürfte auf das europäische Bankensystem zutreffen. Wir haben eine systemische Bankenkrise. Zitat Ende. Der Mann, der ist Bürger, ja, ist kein Linksradikaler. Der Mann sagt, man muss eigentlich, einzige Chance besteht darin, alle Banken zu verstaatlichen, für eine kurze Zeit, mit Steuergeld insgesamt über eine riesige weltweite Bad Bank das Ganze entsorgen, das toxische Zeug, das heißt, die Steuerzahler soll tausende Milliarden oder Gelder reinpumpen und dann diese Banken wieder gereinigt ins Privatleben zu entlassen. Wenn es nicht gemacht würde, sagt er, dass all die Gelder verschenkt sind, die da reingepumpt werden, und dass die Wahrscheinlichkeit eines noch viel größeren Kollapses sehr, sehr groß ist. Jetzt passiert aber das Letztere. Also die Staaten machen, ich glaube, Pitt hat es kurz in der Einleitung gesagt, im Grunde eben keine Verstaatlichung, Hypo Real Estate ist nicht verrückt, ist normal. Ist normale Leben in den USA, in Japan, in Europa. Das heißt, die Staaten pumpen tausende Milliarden Dollar, Euro, Yen, Schweizer Franken, British Pound in das Finanzsystem rein. Sie verlangen dafür keinerlei Kontrolle und sie sagen eigentlich in der Croupier-Sprache fett, was das schön. Ja? Also macht euer Spiel nochmal. Das heißt, die gleichen Bankleute, die Ackermänner und Co., die über zwei Jahrzehnte das Geld ihrer Anleger verbraten haben, die Banken in die Welt gefahren haben, denen wird jetzt Steuergeld gegeben. Über tausende Milliarden Dollar zu sagen, macht nochmal und guckt mal, ob wir nochmal ein Spielchen machen können. Aber jetzt mit Geldern von den Steuerzahlern. Ohne dass der Staat in Kontrolle bisher nirgendwo real, bis auf ganz wenige Ausnahmefälle, wo es gar nicht mehr anders ging, Stichwort AIG, übernimmt.